Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Brigitte Beetzer Mikrofon. Schönen guten Tag. Und wir haben heute eine Mediennutzerin im Studio mit einem, ich mag das, den Ausdruck zwar nicht gerne, aber mit einem sogenannten Migrationshintergrund.
Ich mag den Ausdruck.
Du magst den Ausdruck. Hülya Metin ist bei uns zu Gast. Wir duzen uns, weil wir uns kennen, vom Yoga-Unterricht, um genauer zu sein. Dein Migrationshintergrund hat auch damit zu tun, dass du gesagt hast, mich stört in der deutschen Berichterstattung einiges. Kannst du uns vielleicht mal sagen, was das ist?
Also grundsätzlich ist es so, dass die deutschen Medien, ich bin halt immer jemand gewesen, der sehr viel Nachrichten guckt, extrem viel Nachrichten guckt. Und seit 2015 habe ich das irgendwie abgeschaltet, teilweise auch boykottiert, weil mir die Berichterstattung sehr, als ob die Informationen, die die Medien preisgeben, gekauft wurde, in Anführungsstrichen, oder sie haben Angst, gegenüber der Türkei was Schlechtes zu erzählen, so dass die Angst haben, okay, wenn ich in die Türkei reise, wird das und das passieren, dass die sehr, sehr ängstlich die Themen behandelt haben, was in der Türkei ab 2015 passiert ist, außer Highlight-Promis, die habt ihr gerne beobachtet, verfolgt und ihr interviewt. Aber es geht mir eigentlich in erster Linie darum, hier leben sehr viele Kurden in Deutschland, sehr viele, dass diese Gruppe so unten ist, dass man die überhaupt nicht erkennt. Man sagt immer Türken, Türken, aber das sind nur mal auch ethnische Gruppierungen oder Völker wie die kurdische, die leider auch zu den Türken in Anführungsstrichen zählen.
Ja. Also, vielleicht müssen wir erst noch mal erklären, du bist Kurdin.
Korrekt, richtig.
Und deine Familie, die zum Teil, nehme ich mal an, noch in der Türkei lebt, sind türkische Staatsangehörige. Kann man das so definieren? Also wie definierst du dich?
Also ich definiere mich als Kurdin aus Bakur. Und das ist der kurdische Name von dem türkischen Teil, wo viele Kurden leben im Osten. Ich sage halt Kurdin aus Bakur. Wenn jemand das kennt, schön und gut. Wenn nicht, hat er Pech gehabt. Aber es ist im türkischen Teil ist es.
Und warum sagst du, 2015 war so ein einschneidendes Ereignis für dich?
Da hat ja die kurdische HDP die Wahl gewonnen. Leider ist im Osten der Türkei halt diese Aufstände passiert von Jugendlichen, die dazu geführt haben, dass der türkische Staat mit seinen Soldaten die kurdischen Gebiete teilweise zerbombt hat, teilweise aber auch Jugendliche, bis zu 100 Jugendlichen im Keller, also man kennt die Hintergründe nicht so gut, ermordet hat. Man sagt halt, das wurde dann Feuer gelegt, sodass die Jugendlichen dort getötet wurden. Das waren circa 100 und mehr in der Stadt Cizre.
Schüsse in Cizre. Seit 7 Tagen ist die Stadt abgeriegelt. 120.000 Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten.
Ausgangspunkt der Gewalt waren Anfang August Auseinandersetzungen zwischen der Jugendorganisation der verbotenen PKK und der örtlichen Polizei. Ab und zu tauchen im Internet Handyaufnahmen auf denen immer wieder Schießereien zu hören sind.
Das findet weitgehend unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit statt. Es wird kaum darüber berichtet. Wir tun das. Bürger kurdischer Städte im Südosten der Türkei fordern ein Ende dieser Offensive.
Es nimmt kein Ende. Seit Wochen schon hallt pausenlos der Donner der Geschütze durch die Straßen der Stadt Cizre.
Hier war Bürgerkrieg, der Spuren hinterließ.
Das tat mir einfach in der Seele weh, im Herzen weh, dass da viele, viele Menschen gestorben sind in der Zeit, wo dieser Aufstand war. Und der brutal, extrem brutal niedergeschlagen wurde. Das sogar von der türkischen Bevölkerung auch befürwortet wurde, dass Europa zugesehen hat, dass die Medien nur teilweise berichtet haben. Ich hätte gerne mir gewünscht, dass man aufklärt, was da passiert ist und nicht immer die Sprache der türkischen Regierung. Ich möchte nicht in Medien hören. Erdogan hat so und so gesagt. Nein, man muss sagen, das ist das passiert, jenes ist passiert. Aufgrund dessen hat man diese Situation. Aber man gibt in den Medien bedauerlicherweise die Wörter wieder, was die Staaten in den Ländern, hier explizit Türkei, gesagt hat. Und das hat mich gestört.
Da muss ich mir jetzt mal eine Expertin mit an Bord holen, die gerade in München uns zugeschaltet ist. Das ist nämlich Christiane Schlötzer. Christiane Schlötzer ist Journalistin, lange in der Türkei hat sie gelebt, hat für die Süddeutsche Zeitung berichtet, berichtet auch als freie Autorin immer noch für die Süddeutsche Zeitung. Und dort war sie auch lange Jahre stellvertretende Ressortleiterin im Bereich Außenpolitik. Christiane, wir kennen uns auch, wir duzen uns
hallo,
auch.
Ja,
hallo,
Brigitte, hallo.
Was sagst du zu der Kritik von Hülya?
Erstmal freue ich mich, dass wir über das Thema diskutieren können und dass sie sich für Medien interessieren, für klassische Medien. Was mich natürlich nicht sehr freut, ist, dass sie sagen, ab 2015 haben sie eigentlich nicht mehr wahrgenommen, was in den Medien passiert. Das andere Problem ist die Formulierung die Medien, weil ich glaube, die Medien gibt es nicht. Es gibt klassische Medien, Zeitungen, Fernsehen, Rundfunk, aber auch da gibt es ein großes Spektrum. Selbst das, was ich am besten kenne, die Printmedien, selbst da gibt es ein großes Spektrum. Und ich erinnere mich natürlich an 2015, ich erinnere mich auch an die zwei Wahlen, die es 2015 gab. Und ich weiß, dass in der SZ viel berichtet worden ist und vielleicht haben Sie das natürlich nicht wahrgenommen, weil Sie leben jetzt nicht vielleicht im Haupteinzugsbereich der Süddeutschen Zeitung. Und Sie haben auch davon gesprochen, dass Sie das abgeschaltet haben. Das klingt ein bisschen so, als ging es ums Fernsehen hauptsächlich, das da nicht richtig berichtet hat, Ihrer Meinung nach. Da wollte ich nochmal nachfragen, um welche Medien es geht und welche Sie wahrgenommen haben und welche Sie heute wahrnehmen. Es wäre natürlich schade, wenn Sie heute das nicht mehr wahrnehmen, was seit 2015 passiert ist.
Also grundsätzlich, klar, die Differenzierung hätte ich machen sollen. Ich habe viel Fernsehen geguckt, somit Nachrichten aus dem Fernsehen, Tagesschau, NTV, all diese Nachrichtensender, die es da gibt, die natürlich viele Sachen oberflächlich behandeln. Ich bin nie ein Zeitungsleser gewesen, war ich noch nie. Und ich habe meine Information aus ehemals Twitter, 2015 war ja Twitter. Dort die Informationen waren viel schlagkräftiger, viel informativer, auch wenn das so ein Algorithmus ist, das meine Interessen zeigt. Aber trotzdem ist ja nicht, die Wahrheit wird ja nicht da verzerrt, sondern man berichtet gerade, was da los ist. Ich bin, wie gesagt, Zeitungstyp nie gewesen. Ich habe Radio gehört und Fernsehen gesehen, also Nachrichten im Fernsehen. Das sind so meine Informationen aus den Medien. Plus Social Media.
Ja, und Social Media wären dann Kanäle, die kurdischen Ursprungs sind? Nein. Oder welche, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ja ganz viele.
Okay. Ne? Also Twitter habe ich so in 2015 benutzt. Twitter, da habe ich halt die Leute verfolgt, die mich interessieren und die ich halt gut finde. Natürlich ist der Algorithmus so aufgebaut, dass das, was ich mich interessiere, dass das gezeigt wird. Wenn ich nur mich für Kurden interessiere, kriege ich halt kurdische. Ich habe nicht extra einen kurdischen Kanal abonniert. Das mache ich nicht. Einfach so Politiker, interessante Menschen, die in dem Gebiet sind oder auch Leute. Es gibt ja so 2, 3, 4 Journalisten, die auch in Rojava tätig sind und dort berichten oder Medico, die sich da einsetzt. Je nachdem, welche Leute ich verfolge, von denen bekomme ich die Nachrichten, Informationen über Twitter, jetzt X, aber die ist manchmal viel intensiver als die normalen Medien.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen, weil heute ja vor allem auch viele junge Leute dann eigentlich Medien hauptsächlich über soziale Medien wahrnehmen. Und das Problem ist natürlich da ein bisschen, was Sie auch gesagt haben, das, was Sie interessiert, kriegen Sie auch wiedergespiegelt. Davon kriegen Sie viele Informationen. Es bleibt natürlich ein bisschen in der Blase. Es wird natürlich nicht klar, ob das alles stimmt. Es wirkt glaubwürdig, aber ich kann es nicht überprüfen. Okay, es gibt auch gute Journalisten, die viel unterwegs sind in sozialen Medien. Und ich habe gerade, als ich in der Türkei gelebt habe, sehr viel Twitter benutzt, weil dort ist das auch ein alternatives Medium, da es viele größere Medien ja sehr kontrolliert sind durch den Palast, am Anfang durch die Regierung. Die haben wir ja als kontrolliert wahrgenommen. Wir haben ja selber dort auch nach anderen, nach alternativen Quellen gesucht. Also waren soziale Medien auch sehr wichtig als Quellen für uns. Aber sie sind nie eine Quelle 1:1. Ich muss das schon überprüfen. Ich brauche verschiedene Quellen. um ein Ereignis sozusagen als bestätigt oder als umstritten oder wie auch immer, um mich dem anzunähern. Um mich den Fakten anzunähern, brauche ich viele Quellen.
Aber jetzt, um mich mal als passionierte Zeitungsleserin mit ins Spiel zu bringen, die auch die Süddeutsche schon lange abonniert hat, das, was Julia eben gerade auch geschildert hat, Außenpolitik ist jetzt nicht mein Steckenpferd, aber ich bin sehr interessiert daran. Diese Ereignisse von 2015 habe ich zumindest jetzt nicht mehr so im Blick gehabt. Hat Julia vielleicht dann doch trotzdem recht, dass vielleicht diese Dramatik der Ereignisse und was sie auch für die kurdische Bevölkerung bedeutet haben, dass das vielleicht nicht ausreichend bei uns gewürdigt wurde?
Da will ich gar nicht widersprechen. Das kann sehr gut sein. Dass das nicht in der Ausführung, ich weiß, dass das viel berichtet wurde, aber vielleicht nicht genug. Und dass man es nicht lang genug danach nochmal verfolgt hat. Ich weiß, dass es ein großes Thema war. Aber ob man auch Monate oder Jahre danach nochmal nachgefragt hat, ob es eine Aufarbeitung gab, was genau passiert ist, weil da sind bis heute Dinge nicht ganz klar. Das ist aber nicht nur dieses Ereignis, sondern es gab viele Ereignisse im Osten der Türkei über die Jahrzehnte hinweg, wo es sozusagen Aufklärungsbedarf gegeben hätte. Ja. Dazu muss man aber auch sagen, es ist für Journalisten, sowohl für türkische, kurdische oder jetzt auch für ausländische Journalisten, nicht einfach, an die Orte zu gehen und selbst zu recherchieren. Weil auch die türkische Regierung das ja nicht unbedingt möchte. Also es gab viele Orte, an die wir nicht hingekommen sind, wo wir gerne hingekommen wären. Und man muss natürlich auch sagen, dass auch die türkische Presse, die ja für uns auch wichtig war, weil wir ja versucht haben, auch zu scannen, was machen die, das nicht immer gemacht hat oder nicht machen wollte oder nicht machen konnte. Also es ist nicht ganz einfach. Also vielleicht muss man auch ein bisschen sagen dazu, wie wird man überhaupt Journalist in der Türkei? Welche Grenzen gibt es da, welche Möglichkeiten? Da können wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Aber weil Sie vorher gesagt haben, Sie glauben, die Journalisten haben nur das gemacht, was die Regierung oder die türkische Regierung oder die deutsche Regierung wollte. Da muss ich widersprechen, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals getan hätte.
Ja, aber vielleicht, weil du, Christiane, eben gesagt hast, wir sind ja auch ein bisschen auf die türkische Presse angewiesen, weil wir kommen nicht direkt unbedingt vor Ort. Wie kann man sich
aber das? Aber die kommen auch nicht unbedingt vor Ort, das muss man wissen.
Mhm. Ja? Aber inwiefern bezieht man sich denn, wenn man aus der Türkei berichtet, auch vor Ort ist, auch viele Informationen quasi über Dritte, also quasi über die türkischen Medien?
Ja, da muss man sehr stark differenzieren, weil die türkischen Medien haben sich ja sehr verändert. Ich bin 2001 Korrespondentin geworden und war dann 5 Jahre dort. Das war eine Zeit, in der es noch wesentlich liberaler zuging. Dann war ich eine Zeit lang wieder außerhalb des Landes und habe von außen aber immer wieder die Türkei besucht. Dann war ich wieder Korrespondentin um 2012 herum bis 2015 und dann war ich es wieder nochmal 2018, 19, 20, 21. Also ich habe viele verschiedene Phasen auch erlebt, wie sich die türkischen Medien entwickelt haben. Und in den letzten Jahren sind die immer mehr unter den Druck der Regierung, unter den Druck des Palasts gekommen. Also viele Journalisten haben ihre Arbeitsplätze verloren. Es waren Journalisten, sind im Gefängnis gelandet, besonders kurdische Journalisten. Sie sind vor Gericht gezerrt worden mit absurden Anschuldigungen. Also die Pressefreiheit ist in der Türkei im Moment nicht vorhanden. Aber es haben sehr viele Journalisten, die aus den klassischen Medien dort entfernt wurden, rausgeworfen wurden, haben eigene Medien gegründet im Internet. Und das ist viel interessanter, weil sie mithilfe sozialer Medien, aber auch mithilfe von Internet-Webseiten versuchen, eine alternative Medienkultur aufzubauen. Und das ist ihnen auch zum Großteil gelungen. Also es gibt da sehr interessante Kollegen, die weitermachen, die sehr mutig sind. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen, Hülya, aber ja, Sie nehmen sicher auch die alternativen Medien in der Türkei irgendwie wahr. Und da gibt es Leute, die machen einfach weiter und versuchen auch aufklärerisch tätig zu sein.
Ja, das stimmt. Es gibt alternative Kanäle auf Social Media, YouTube, 2, 3 kann ich nennen, Cevher Güven und dann ein paar andere gibt es. Aber eigentlich bin ich ja in Deutschland und ich erwarte von den deutschen Journalisten, die aus der Türkei berichten. Aktuell ist eine Kollegin, ich habe ihren Namen vergessen vom Fernsehen, die hat zum Beispiel über die Wahlen, Bürgerschaftswahlen berichtet, aber die hat nur Istanbul berichtet, was da passiert ist. Und die Kurden in keinster Weise erwähnt, nur nebenbei. Sie hat, eigentlich ist das eine gute Journalistin, auch ein bisschen sozial und kennt die kurdische Geschichte. Aber trotz alledem habe ich das vermisst, weil die kurdischen Gebiete standen auch bei den Bürgerschaftswahlen dieses Jahr unter extremen Druck. Die haben demonstriert, da sind Kinder ins Gefängnis gekommen, weil die auf der Demo waren. Was habe ich davon gesehen im Fernsehen oder im Radio? Nichts, nichts. Ah ja, Istanbul, der Imamoglu hat gewonnen.
Wie einen Rockstar empfangen zehntausende CHP-Anhänger am Abend in Istanbul den Wahlsieger, Bürgermeister Imamoglu.
Jubel bei den Anhängern der größten türkischen Oppositionspartei CHP am Sonntagabend in Istanbul.
Bürgermeister Imamoglu von der oppositionellen CHP sein Amt behalten.
Die Opposition konnte die größten Städte, darunter Istanbul und Ankara, für sich gewinnen.
Wer hat denn ihm geholfen, dass Imamoglu gewonnen hat? Das waren teilweise auch Kurden, die im Westen der Türkei leben, in Istanbul leben, weil in den 80er, 90er Jahren die Dörfer bombardiert wurden und viele mussten dann in den Westen auswandern und haben jetzt dort ihren Platz gefunden, wo sie natürlich leicht assimiliert werden können.
Ja, in der Wahl, das ist sehr interessant, war sehr interessant in Istanbul, weil bei der letzten Kommunalwahl, also vor 5 Jahren, da hat ja die kurdische Partei noch um die 10% gekriegt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und jetzt waren es nur noch 2%, weil viele Imamoglu direkt unterstützt haben. Damals gab es so ein stillschweigendes Abkommen mit der kurdischen Partei und dem Rest der Opposition, dass man Imamoglu unterstützt. Aber diesmal war dieses Abkommen aufgekündigt und die Kurden haben allein entschieden, Imamoglu zu unterstützen. Das war ein interessanter Vorgang. Also ich habe gesehen, dass es zum Beispiel in der SZ wurde sehr viel darüber berichtet. In Zeitungen wurde viel darüber berichtet. Ich habe das Fernsehen nicht so deutlich wahrgenommen. Ja. Das ist immer die Frage, ob man das gerade erwischt. Natürlich, das Fernsehen hat sehr viel weniger Sendezeit und da ist viel weniger drin. Natürlich könnten die Kollegen dann auch mal in den Osten fahren und da mal eine Reportage machen. Vielleicht haben sie es gemacht, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe es jedenfalls nicht gesehen. Ich weiß, dass mein Kollege, der jetzt in der Türkei ist, jetzt sehr ausführlich berichtet hat über den Bürgermeister von Van, den kurdischen Bürgermeister, der gewonnen hat und den Erdogan und mithilfe der Justiz sozusagen wieder entfernen wollte, was jetzt nicht gelungen ist. Also das war ja eine sehr interessante Kommunalwahl, in der sehr viele größere Städte an die Opposition gefallen sind oder die Opposition sie wiedererobert hat. Also das war wirklich eine interessante Wahl.
Ja, wir sind jetzt an so einem Punkt, den wir in dieser Sendung häufiger haben, dass immer wieder kritisiert wird, dass die Breite nicht wirklich wahrgenommen wird, entweder von einem Problem oder einem Land. Und speziell beim Thema Türkei frage ich mich ja schon, wir haben ja unglaublich viele Deutsche, die türkisch-kurdisch stämmig sind. Also es gibt eigentlich auch in der deutschen Bevölkerung grundsätzlich schon mal deswegen ein großes Interesse an der Türkei. Und die Kurden selber sind ja auch, sagen wir mal, innerhalb dieser Minderheit auch eine relativ große Gruppe. Also angeblich gibt es 1,3 Millionen Menschen, die eben hier Leben und kurdischen Ursprungs sind. Ich frage mich dann oft, ob deutsche Medien da nicht vielleicht auch schon aus diesem Grund eine besondere Verantwortung hätten, diese Breite auch wiederzuspiegeln. Christiane, klar, du bist bei der Zeitung, die hat nochmal eine andere Möglichkeit und ihr habt das, glaube ich, auch sehr gut gemacht. Aber das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, gerade weil ja Zeitungen auch unter Auflagenrückgängen leiden, was bestimmt auch damit zu tun hat, dass sie einen Teil der deutschen Bevölkerung nicht mehr erreichen. Und das sind gerade Menschen mit Migrationshintergrund auch. Also nochmal langer Rede, kurzer Sinn, müsste man nicht gerade auch deswegen die kurdische Problematik besonders verfolgen?
Also ich würde nicht widersprechen. Ich glaube, dass es zu wenig wahrgenommen wird, sozusagen in der Berichterstattung, vielleicht auch in der Berichterstattung aus Deutschland über Menschen mit kurdischem Hintergrund, wo man natürlich auch ziemlich wenig findet. Und man müsste sich auch noch differenzieren, 1,3 Millionen Menschen mit kurdischem Hintergrund, habe ich auch gelesen, diese Zahl. jetzt, das sind auch sehr verschiedene Menschen, weil es sehr, sehr verschiedene Migrationswellen gab. Die Gastarbeiterwelle, dann später eine politische Migration, jetzt gibt es neue Migrationswellen. Aber ich denke, dass die deutschen Medien darauf tatsächlich zu wenig eingehen, dass das zu wenig wahrgenommen wird und dass es, wenn es wahrgenommen wird, zu einseitig wahrgenommen wird. Also was sozusagen Kurden in Deutschland betrifft und ihr Leben. Okay. Da würde ich Ihnen voll zustimmen, wenn Sie das auch meinen. Ja. Ich habe mir das auch ein bisschen angeguckt, ich habe ein bisschen die Medien gescannt und habe da eher wenig gefunden und wenn, dann manchmal ziemlich einseitig oder schlicht nicht differenziert. Das betrifft natürlich auch, das ist dann das andere Kapitel, was wir hier diskutieren, Berichterstattung aus der Türkei für Deutschland. Da, Brigitte, sagst du sehr richtig, da hätten die deutschen Medien eine Verantwortung, bin ich ganz deiner Meinung. Das große Problem ist, dass Auslandsberichterstattung immer weniger finanzierbar ist, weil immer weniger Menschen die klassischen Medien wahrnehmen und auch bezahlen. Auslandsberichterstattung ist die teuerste Berichterstattung von allen Sparten, die es in den klassischen Medien, also Fernsehen, Hörfunk und Zeitungen gibt. Und nur die allerwenigsten Zeitungen leisten sich überhaupt noch Auslandskorrespondenten oder können sich die leisten, weil niemand mehr diese Medien bezahlt. Es wird in den nächsten Jahren noch viel weniger werden, weil es sozusagen, das kann man ja nicht umsonst leisten.
Das ist richtig.
Ja, gebe ich ihr auch recht. Die Berichterstattung wird sich ändern. Die Medien, die es früher gab, wird es in dieser Weise nicht so geben. Und der Makel, dass Auslandsberichte extrem darunter leiden werden, wird bestehen. Aber dafür haben wir doch eigentlich in Europa viele NGOs, viele Vereine, viele, die trotzdem Verbindung zu der Türkei haben oder Kurdistan, dass man in Europa oder in Deutschland trotzdem darüber berichten kann. Weil auch wenn wir in Deutschland leben, haben wir trotzdem sehr starken engen Bezug zur Türkei, zu Kurdistan. Wir wissen, was da abläuft, auch wenn wir nicht die Einzelheiten wissen, weil ich würde mir so gerne wünschen, dass diese Trauma 2015 aufgearbeitet wird. Das wird nie passieren, ob von kurdischer Seite oder türkischer Seite. I don't know, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das sehr fatal. Und darunter leiden wir immer noch. Und die Berichterstattung muss sich ändern. Wir müssen uns hier in Europa darauf konzentrieren. Die Migranten, die hier leben, sind nicht ganz deutsch. Ich liebe Deutschland. Ich bin aber zu 50% kurdisch, zu 50% deutsch. Ich habe von beiden die besten Sachen genommen und das lebe ich. Aber ich werde nie 100% deutsch sein. Ich habe deutsche Eigenschaften angenommen, wie pünktlich sein, fleißig sein. Ja, das habe ich gemacht. Aber trotzdem liebe ich den kurdischen Teil. Daher werden wir bedauerlicherweise nicht zu 100% Deutschland gehören. Daher müssten wir auch immer wieder gucken, dass wir diese Distanz oder diese Kluft zwischen Deutschen und den Migranten einfach näher beieinander bringen. Ihr müsst meine Kultur nicht eins zu eins übernehmen, auf keinen Fall. Ich will die Kultur in Deutschland leben, aber wir haben Interesse in Kurdistan oder in der Türkei, was da passiert. Und die türkischen Medien sind seit ungefähr 20 Jahren sehr stark bei den Migranten präsent, sei es durch deren Scheißserien, sei es durch deren Nachrichten, die nur pro Erdogan sind. Die 1, 2, 3, die gegen Erdogan sind, die sind dann selber.
Also die türkischen Medien, die in Deutschland von Türken genutzt werden, ja, oder auch teilweise eben von Kurden, ja, ne, das meinst du?
Ja, genau, die aus der Türkei ausgestrahlt werden.
Ja, natürlich, die Mainstream-Medien aus der Türkei, die sind ein Problem, weil sie sehr einseitig sind.
Ja.
Aber es gibt andere Medien, nur muss man die halt suchen und auch konsumieren. Und das können wir ja von hier aus nicht ändern. Also wir können die Türkei von hier aus nicht wirklich ändern. Wir können kritisch Berichterstattung machen und das habe ich lange versucht. Aber das ändert die politischen Verhältnisse in der Türkei null.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch schwierig. Mir fiel auf, als ich so versuchte, unsere Runde zusammenzustellen, wollte ich natürlich vielleicht auch jemanden haben, der aktuell aus der Türkei berichtet. Da gab es eine gewisse Zurückhaltung. Ich habe auch nicht jeden gefragt, muss ich zugeben. Und da habe ich mich schon gefragt, Wahrscheinlich kann man ja, ich weiß nicht, wie ist da die Sprachregelung, Christiane, die Türkei auch eine Diktatur nennen? Oder wie würde man das bezeichnen? Also sagen wir mal, jeder, der in der Türkei, auch wenn er Ausländer ist, dem Journalismus nachgeht, die Beispiele hatten wir ja schon, ist gefährdet, oder?
Es ist nicht jeder gefährdet, das kann man nicht sagen. Es gibt ja sehr viele Journalisten, die schreiben ungefährdet. Und auch ausländische Korrespondenten sind viel weniger gefährdet als einheimische, kritische, türkische Journalisten. Das ist aber was anderes, Pressefreiheit und Diktatur. Also ich würde sagen, Russland ist eine Diktatur. Ich würde nicht sagen, die Türkei ist eine Diktatur. Das würde die Menschen beleidigen, die anders gewählt haben. Weil es haben jetzt mehr als 50% Oppositionsparteien gewählt. Kann ich da sagen, das ist eine Diktatur? Nein, das ist was anderes. Ich glaube, wir müssen sehr genau differenzieren und dürfen nicht vergessen, dass die Türkei, was wir ja gerade sagen, sie ist nicht nur Erdogan. Und ich habe immer versucht, in der Berichterstattung klarzumachen, dass sie das eben nicht ist. Sie ist nicht nur Erdogan. Es gibt viele andere Leute. Es gibt Leute, die anders denken. Es gibt Leute, die andere Dinge tun, die kritisch sind, die sich mit dem System auseinandersetzen. Ob sie nun in Parteien sind oder nicht. Ob sie zum Beispiel Frauenrechte verteidigen. Ich war sehr viel in Prozessen, wo vor Gericht, wo Frauen verteidigt haben, die Frauen begleitet haben, sozusagen die Gewalt erlebt haben. Da gibt es ja so viele Prozesse in der Türkei. Also das ist total wichtig. Es gibt so super NGOs, die sich einsetzen für die verschiedensten Dinge. Frauen besonders, Umwelt, Homosexuelle. Also es ist ein lebendiges Land unterhalb dieser oberen sozusagen Glocke, die da drüber liegt, der politischen Glocke, die viel Dinge verhindert. Also wenn ich jetzt, ich denke zum Beispiel an einen guten Freund von mir, Osman Kavala, der sitzt jetzt seit 2017 im Gefängnis, sogar von einem türkischen Gericht freigesprochen und dann am nächsten Abend schon wieder im Gefängnis mit einer neuen Anklage. Also das ist keine Justiz mehr, die man Justiz nennen kann. Das ist kontrollierte Justiz, politische Justiz. Das ist eine Einschränkung der Demokratie in der Türkei. Das würde ich sehr stark sagen. Aber es ist, eine Diktatur ist was anderes.
Also ich widerspreche, kontrollierte Justiz ist Diktatur. Man kann das nicht verharmlosen. Die kontrollierte Justiz ist ja dazu da, dass die Demokratie abgeschafft wird. Und das ist für mich eine Diktatur. Ganz viele kurdische Gebiete, wenn es um Kurden geht, werden die sofort verhaftet. Aber ein Türke, der irgendwas macht, der wird nicht sofort verhaftet. Die Bestimmung läuft über Erdogan, über einen Menschen, der alles bestimmt. Für mich ist Türkei gleich Russland gleich Diktatur. Wenn du jetzt sagst, Russland ist eine Diktatur und Türkei nicht, das kann nicht sein. Dann ist für mich Russland auch keine Diktatur. Daher widerspreche ich das vehement. Wo keine Justiz ist, kein Rechtsstaat ist, ist keine Demokratie, ist eine Diktatur. Man muss bedenken, dass in den kurdischen Gebieten sehr viele kurdische Politiker alle noch im Gefängnis sind. Ganz viele tolle Frauen, von Gültan Kışanak bis Figen Yüksekdag, Demirtaş, der will nur seine politischen Äußerungen im Gefängnis, wie der Osman Kavala.
Da widerspreche ich gar nicht Ihnen. Ich glaube, es ist eine Präzisionsfrage. Also ich widerspreche Ihnen überhaupt nicht, was das viele Kurden im Gefängnis, völlig zu Unrecht, Demirtas ganz besonders, viele andere, Gülten Kishanak, Sie haben sie gerade genannt. Ich habe gesagt, die Justiz existiert nicht. In Russland gäbe es aber nie Wahlen, wie sie jetzt gerade wieder in der Türkei gegeben hat. Es gibt keine Wahlen in Russland, die man als Wahlen bezeichnen kann.
Wobei natürlich man hier auch schon merkt, dass die Journalistin Christiane Schlötzer natürlich wesentlich differenzierter argumentiert, ne, weil wir ja als Journalistinnen und Journalisten auch sehr darauf achten müssen, wirklich ganz genau die Dinge zu benennen, damit man uns auch nicht vorwerfen kann, dass wir da zu viel über einen Kamm scheren, beziehungsweise wir wollen ja auch möglichst akkurat berichten. Und das bringt mich auch zu dem, Hülya, was du am Anfang ja auch noch mal gesagt hast oder was auch einer deiner Punkte ist. Du sagst, westliche Medien oder deutsche Medien würden auch zu sehr immer wiedergeben, was die Regierung sagt. Und du hast mir auch im Gespräch mal gesagt, als ich dann geantwortet habe, naja, Erdogan sagt das und das, man muss es ja auch, er ist Staatschef, er ist ein wichtiger Player, in Anführungszeichen, auch in Europa, für die Europäer auch aus verschiedensten geostrategischen Erwägungen heraus zum Beispiel. Man muss ja den Menschen sagen, was er sagt. Und dann sagst du, na, man muss es doch nicht. Warum eigentlich? Ne? Das genau. Ist ja auch die Frage, die man auch bei anderen Staatschefs, einer der Beispiele war ja zum Beispiel Trump, muss man alles berichten, was Trump sagt, auch wenn man zum Beispiel weiß, das ist nicht ganz korrekt. Wie stehst du dazu, Christiane, wenn jemand sagt, ja, muss man denn wirklich alles berichten, was Erdogan sagt, auch wenn man vielleicht behaupten kann, das ist vielleicht nicht so gemeint oder es ist in strategischer Absicht und muss man das weitergeben?
Wird bestimmt nicht alles berichtet, was Erdogan sagt. Also es kommt ja nur ein Bruchteil der Zitate, die er so von sich gibt oder der Sätze, die er von sich gibt, bei uns überhaupt an. Ich denke, zentrale Dinge muss man wiedergeben. Also jetzt zum Beispiel, er war in Bagdad. Soll man das berichten, dass er in Bagdad war? Ja, weil es hat politische Auswirkungen. Und es hat gerade auf die Kurden wahrscheinlich ziemliche Auswirkungen. Weil die Kurden sind ja auch nicht einig in der Region und die irakischen Kurden sind mit der Türkei verbündet. Also jetzt gegen die PKK zum Beispiel. Also das heißt, berichten muss man das schon. Die Frage ist, wie man es berichtet. Ob ich es nur wiedergebe oder ob ich es auch kommentiere, ob ich es einordne. Und ich finde, es ist wichtig, es einzuordnen. Es nicht eins zu eins nur wiederzugeben. Das ist zu wenig.
Weil ich las auf Mastodon, auch einem Social-Media-Kanal, nach den Kommunalwahlen in der Türkei, ein Tweet zum Beispiel, oder man nennt es ja Tröd in dem Zusammenhang, da hat ein Deutscher zitiert, Rückschlag, bitterer Tag für Erdogan, schmerzhaft für den Präsidenten. Was ist los mit deutschen Medien? Es ist ein großartiges Ergebnis für die Opposition, ein Tag, um die Demokratie zu feiern. Ist das dann auch schon übertrieben, diese Einordnung zum Beispiel zu machen?
Ja, das ist eine Kommentierung natürlich, aber die ist ja erlaubt. Also ich meine, warum soll ich das nicht kommentieren, wie ich dieses Wahlergebnis finde? Ich hätte, wenn ich kommentiert hätte, gesagt, okay, das ist ein Sieg der Opposition, aber es wird nichts an den generellen Zuständen in der Türkei ändern. Es wird deshalb niemand aus dem Gefängnis kommen nach diesem Sieg der Opposition. Also ich hätte sozusagen auch die bittere Wahrheit daran, also die bittere Seite dieses Erfolgs kommentiert.
Das wäre die Kommentarfunktion im Journalismus, aber jetzt in der reinen Berichterstattung?
Wir hätten natürlich das Wahlergebnis berichtet. Bericht ist ja nüchtern. Bericht ist ja nur die Darstellung von Tatsachen. Okay, es ist eine Einordnung, wie groß ich die Tatsachen beschreibe, was ich in den ersten Satz schreibe, was ich in die Überschrift schreibe. Das macht auch ist ein Teil Einordnung natürlich.
Wenn wir nochmal auf die Kurdenproblematik irgendwie zurückkommen, wo Hülya sagt, sie findet die kurdische Perspektive, wenn es die gibt, aber es gibt wahrscheinlich schon eine gewisse Richtung in der Perspektive, in der Berichterstattung.
Ich glaube nicht, dass es eine kurdische Perspektive gibt in dem Sinne. Ja. Was ich gerade gesagt habe, es gibt viele Perspektiven, auch innerhalb der kurdischen Gesellschaft oder der kurdischen Communities. Es gibt Kurden, die wählen Erdogan. Es gibt kurdische Wahlwerbung der AKP. Das glaubt immer keiner in Deutschland, aber es ist sehr differenziert. Es gibt Kurden, die bewusst Kurden sind. Es gibt linke Kurden. Es gibt Unterstützer der linken verbotenen PKK. Es gibt Kurden, die unterstützen Erdogan. Es ist sehr, sehr vielfältig, wie die gesamte Gesellschaft. Deshalb glaube ich, muss man immer differenzieren und genau hinschauen. Aber fürs genaue Hinschauen brauche ich Leute, die dort sind. Brauche ich leider auch Korrespondenten. Und wenn ich die nicht mehr habe, wird das auch aufhören.
Kommen wir nochmal zurück zu Hülyas Ausgangsproblematik. Du hast gesagt, du verweigerst dich sozusagen dem Medienangebot großräumig. Nicht ganz, glaube ich, wenn ich das jetzt rausgehört habe, aber doch sehr stark. Was müssten denn deutsche Medien tun, um die nicht religiöse Hülya, genau, die Kurdin, wieder dazu zu bekommen, zum Beispiel Fernsehen, Radio, Zeitung zu konsumieren?
Also Ihr habt ja sehr viele Möglichkeiten. Ihr habt ja sehr viele Journalisten. Ich meine, in dem öffentlichen Recht, ÖRR, sage ich mal, da arbeiten so viele Menschen. Wir müssen einfach nur mit der Zeit mitgehen. Was ich halt bei den Radios sehr traurig finde, ist, dass die jede Stunde den gleichen Satz sagen. Jede Stunde zu Nachrichten. Den gleichen Satz und gleiche Komma. Das Gleiche läuft auch im Fernsehen. Ja? Jede Stunde höre ich nur das Gleiche. Oder Bilder vor 2, 3 Tagen. Mein Gott, macht doch was Aktuelles. Ihr habt doch so viele Mitarbeiter in dieser Region. Ihr könnt verschiedene Themen anpeilen. Ihr könnt in der Stunde um 9 Uhr Nachrichten Welt zeigen, um 10 Uhr Nachrichten Region, um 11 Uhr Nachrichten Migration und dann wieder um 12 Uhr Nachrichten Welt. Wieso muss ich jede Stunde die gleiche Nachricht hören? Kann ich nicht. Und irgendwann bin ich halt so sauer geworden, weil ich 2015 nicht das gehört habe, was ich hören wollte und habe dann mich geweigert.
Das mit den rotierenden Nachrichten ist ja gar nicht so schlecht, denn man muss ja eigentlich auch gar nicht mehr jede Stunde die gleichen Nachrichten hören, weil man ja die Möglichkeit hat, die Nachrichten im Grunde permanent selber sich irgendwie zu holen. Ich werde es mal weitergeben, mal schauen, ob da jemand darauf reagiert. Was könnten wir denn tun, Christiane Schlötzer, wir als Journalistinnen und Journalisten, da noch ein bisschen mehr Breite reinzukriegen? Ich meine, gut, wir bräuchten auch mehr Geld, wir bräuchten mehr Kolleginnen und Kollegen. Aber gäbe es Versäumnisse, die du auch siehst, die man vielleicht leichter beheben könnte?
Neugierig bleiben, denke ich, und einfach Hörerinnen und Hörer fragen oder Leserinnen und Leser fragen, was sie interessiert. Was, glaube ich, nicht geht, ist, was wir vorhin auch gehört haben von Hülya, dass sie gesagt haben, es gibt doch hier so viele NGOs, die kann man doch auch sozusagen als Quelle benutzen oder so viele Menschen, die hier leben und die uns dann etwas erzählen über die Türkei. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Das ist vielleicht Teil dessen, was wir auch vielleicht stärker wahrnehmen sollten. Menschen, die uns etwas erzählen, die auch hier leben und die Fragen haben. Aber ich glaube, ohne den Blick jetzt von auch professionellen Journalisten, die aufmerksam, neugierig sind, sich für ein Land interessieren, geht's dann doch nicht. Weil dann erfahre ich eigentlich immer nur das, was ich schon weiß. Das große Problem der Mediennutzung heutzutage ist ja, wie erfahren wir wirklich etwas, was wir noch nicht wissen? Weil man ist so in seiner eigenen Informationsblase und da wird man ja auch bestätigt in dem, was man eigentlich schon weiß. Okay, Medien bestätigen grundsätzlich immer eher das, was man weiß, aber es ist doch manchmal spannend, einfach, jetzt sage ich mal, werbe ich für eine Zeitung aufzuschlagen und ich weiß nicht, was drin ist. Ich weiß nicht, was jetzt auf jeder Seite berichtet wird, sondern ich lasse mich überraschen. Und einen Tag ist eine große Geschichte aus dem Osten der Türkei drin, aus Diyarbakir oder Van oder wo auch immer. Also wenn ich mich nicht mehr überraschen lasse und das gar nicht mehr suche oder wahrnehme, dann ist es auch schwierig.
Also, eigentlich gar nicht so eine schlechte Erfindung, so eine Zeitung, ne? Wenn man sich es mal wirklich
ja, es ist mühsamer. Es ist natürlich mühsamer und es ist nicht jeden Tag dann was drin, was mich interessiert. Ich muss dann vielleicht öfter schauen. Aber ich habe auch mal einfach jetzt im Internet eingegeben und habe jetzt zum Beispiel geschrieben, FAZ-Kurden Deutschland oder FAZ-Kurden Türkei. Und dann habe ich geguckt, was für Berichte kommen. Es kommt schon einiges, wenn ich suche. Ältere Sachen. Ich habe das auch mit anderen Medien, Berliner Zeitung. Ich habe es einfach mal gesucht. Viel war es nicht, aber es war was. Also man kann schon gucken, aber das ist ein aktives Suchen.
Im Ausland, wenn Auslandskorrespondenten in den Ländern sind, die sind aber auch dort meistens nicht frei in ihrer Berichterstattung. Die sind ja auch gebunden daran, wie dieser Staat funktioniert, ob das diktatorisch ist oder islamisch ist oder was weiß ich. Ihr habt dort auch nicht die Möglichkeit, frei zu berichten.
Weil woher wissen Sie das? Wer sagt Ihnen das?
Ich würde sagen, speziell die Türkei.
Ja.
Viele, die dort jetzt berichten, sind in ihrer Information, was Kurden betrifft, sehr vorsichtig. Und man ist dort nicht, in den diktatorischen Ländern, sage ich mal, nicht unabhängig. man guckt, was man halt sagen darf und was nicht. Und das berichtet man.
Da muss ich Ihnen wirklich nochmal widersprechen. Mhm. Ich kann von mir selbst ausgehen. Das würde ich niemals sozusagen tun. Das wäre mit meiner journalistischen Ehre überhaupt nicht vertretbar, mich nach dem zu richten, was jetzt die türkische Regierung gerne hätte als Berichterstattung. Dann kann ich einpacken als Journalistin, dann bin ich nichts wert. Also, oder was die deutsche Regierung hätte, das geht gegen die journalistische Ehre. Also ich habe auch ein Jahr lang, plötzlich sollte ich kein Visum mehr kriegen für die Türkei, weil das Visum, das Journalistenvisum, das gleichbedeutend mit der Aufenthaltsgenehmigung ist, muss jedes Jahr verlängert werden. Das gilt für die meisten Länder, in denen man überhaupt so ein Visum braucht. In Europa brauche ich das nicht, aber ich brauche es in Ländern, die nicht zur EU gehören, also auch in Russland oder China. Und da wurde auch plötzlich mal mein Visum nicht mehr verlängert. Und dann habe ich auch versucht rauszukriegen, woran das lag. Ah, es hat ihnen irgendwas nicht gepasst. Es wird nämlich alles übersetzt. Aber dann gab es Druck aus Deutschland, vom Außenministerium, von meiner Zeitung. Okay, ich habe wieder ein Visum bekommen. Es geht. Also es ist nicht immer einfach. Russland ist noch viel komplizierter. Also oder China. Sie wollen überhaupt keine Visa mehr verteilen für westliche Korrespondenten, weil sie sich gar nicht mehr in die Karten schauen lassen wollen. Die Türkei verteilt jetzt wieder Visa, weil es ein sehr schlechtes Image ist, wenn bekannt wird, dass man Journalisten ausschließt und keine Visa mehr verteilt für ausländische Korrespondenten. Damals betroffen waren Kollegen aus verschiedenen Ländern, Frankreich, Amerika, viele. Und es gab großen internationalen Druck. Und das muss man auch machen. Also ich glaube, man darf sich nicht vertreiben lassen. Und hätten wir das gemacht, hätten wir uns brav verhalten und das, was Sie sagen, gemacht, nur das, was die Regierung dort will, berichtet, dann hätten sie uns nicht die Visa gestrichen.
Ja. Und ein letztes Satz, bitte. Ja. Free Demirtas, free Osman Kavala, free alle politisch Gefangenen in der Türkei. Dafür müssen wir uns einsetzen. Diese Menschen sitzen seit über 8 Jahren im Gefängnis, ohne was gemacht zu haben, ohne kriminell zu sein. Die haben nur eine andere politische Meinung, das dem Erdogan nicht passt. Freiheit für alle politischen Gefangenen in der Türkei. Da sind zu viele.
Da stimme ich hinzu.
Und da kann man, glaube ich, auch nichts dagegen haben. Das war nach Redaktionsschluss heute mit unserer Hörerin Hülya Metin und der Journalistin Christiane Schlötzer. Und wenn Sie auch einmal mit uns hier diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort. Es verabschiedet sich Brigitte Beetz.